Jumalo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und heute ist unser Name des Podcasts nämlich Programm. Ne? Entweder machst du AI oder du stirbst. Und deswegen habe ich gesagt, Tillmann, willst du mal nicht vorbeikommen und mir ein bisschen was erzählen, wie kriege ich denn jetzt als Unternehmen AI wirklich auf die Straße? Und zwar nicht so im luftleeren Raum, dass wir uns unterhalten, sondern es gibt ein Playbook, das ihr erstellt habt, das ihr auch unten direkt runterladen könnt. Aber hört euch erstmal die Folge an und dann sagen wir euch nochmal Bescheid, wo ihr es kriegt und so weiter. Und deswegen sage ich erstmal, hallo Tillmann, und gleich die erste Frage, sag mal, wie kriege ich denn jetzt AI als Unternehmen auf die Straße?
Hi. Also AI kriegst du auf die Straße, indem du es vor allem angehst, also vor allem loslegst, startest. Das ist aber für viele gar nicht so einfach zu tun, weil natürlich es gibt so viele Hürden, es gibt so viele Fragezeichen, so viele Möglichkeiten. Jeder erzählt einem was anderes und vielleicht können wir da heute ein bisschen mehr drüber sprechen, wo ein gutes Einstiegstor ist.
Ja, vielleicht fangen wir mal an, welche Arten von AI du so siehst. Also jetzt mal, wir reden ja immer so, ja, AI muss so. Das erinnert mich an diesen Sprech vom Frühjahr, du bist ja auch schon länger dabei, wir müssen jetzt mal digitalisieren. Mhm. So, das war ja auch so, es ist jetzt Digitalisierung. Es ist eigentlich genau dasselbe, wiederholt sich nochmal. Was sind so die Anwendungsfälle, was sind so verschiedene Arten für dich, wenn du so AI-Initiativen kategorisieren würdest?
Ich denke da in vier Archetypen. Würde mich aber auch total interessieren, wie deine Sicht drauf ist. Also ob du das so bestätigen würdest oder ob du andere siehst. Also das erste Mal ist, du hast diese General-Purpose-Chats, also diese Chat-Interfaces, mit denen du einfach deine Alltagsaufgaben erledigt kriegst. Also denk dran an den Copilot, vielleicht auch privat nutzt du vielleicht ChatGPT oder Gemini oder sonstige. Das heißt, ich habe ein Chat-Interface, ich gebe da meinen Prompt rein und kriege meine Antwort raus. Das hat im Prinzip auch jeder Konzern heutzutage, ne? Also jeder hat mindestens mal einen Copilot, weil die meisten ja auch irgendwie so eine Office 365 Lizenz haben. So, da hast du aber nur begrenzte Potenziale mit. Also du wirst da wahrscheinlich nicht mehr als vielleicht so 5%, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie viel Effizienz du rausholen kannst. Zweite Ebene, würde ich sagen, sind Agenten. Vielleicht aber auch so Custom GPTs heißen sie bei OpenAI oder diese Copilot Agents kannst du damit bauen. Drittens sehe ich Workflows, automatisierte Schritte. Und viertens, ja, sind so dedizierte Entwicklungsprojekte, eigenständige Third-Party-Tools, die dir halt vielleicht helfen, ganz spezifische Anwendungsfälle zu erledigen. Wie siehst du das? Siehst du noch andere? Ja.
Also bei mir kommt natürlich nochmal die Sicht darauf, die wir auch da rein haben können, ist natürlich nochmal, ich komme stark aus dem Analytics-Thema. Mhm. Deswegen kann man das natürlich jetzt auch reinkategorisieren in deine Archetypen. Aber das ist bei mir nochmal der größere Hebel bei diesen Chatbots, wenn du damit nochmal analysieren kannst. Also sprich, du brauchst kein Dashboard mehr bauen, sondern du kannst deine Fragestellung einfach gegen das System schießen. Oder wenn du jetzt planst oder solche Dinge, da reden wir aber ja nicht davon, was du gerade angesprochen hast, diese Archetypen. Das müsste man irgendwo dazwischen ansiedeln. Ja. Und da denke ich, das ist so ein Thema. Wir machen bei der Deutschen Bahn gerade eine komplette, witziges Ansprichs, Co-Pilot-Ausbildung. Geht so 2 Stunden, nennt sich so Festival, ist Motivation, dass die Leute erstmal anfangen, überhaupt sich damit zu beschäftigen und so Schritt 1. Und du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert, so diese 5%. Rede ich über Analytics, sage ich immer so, ey Leute, eure Dashboards zu monitoren. Gut, fangt aber jetzt nicht mehr an, analytische Dashboards zu bauen, etc. Ja. Das ist so ein bisschen meine Profession und da kriege ich das noch in die Archetypen nicht so rein. Aber da siehst du auch wieder, innerhalb dieser Chatbots ist natürlich sehr viel. Ich brauche jetzt keinen Agenten, um eine Zahl rauszukriegen.
Ja, die Sache ist halt die, ich beobachte das ganz viel bei den Konzernen, mit denen ich arbeite. Du hast es angesprochen, die denken halt, KI ist so das nächste Tool, was wir einführen. Das ist sozusagen in dieser Historie aus Digitalisierungs-Quick-Wins. Ne? Also heißt, digitalisieren heißt ja, oder hieß früher erstmal so, ja, wir führen ein Tool ein. Und jede Aufgabe, die vorher irgendwie händisch manuell gemacht wurde, wurde ein Tool für gesucht. Und jetzt ist natürlich diese gleiche Denkweise, dass alle Konzerne und natürlich, also ich arbeite zum Beispiel ganz viel im Einkauf, Einkaufsleiter kommen auf mich zu und sagen, okay, dieses Tool, KI, welche Aufgabe löst das denn jetzt? Also, was ist denn der Quick Win, der jetzt mit KI erledigt wird? Und irgendwie wird da so dieses magische Pflaster KI wird jetzt versucht, irgendwo drauf zu kleben. Meistens aber aus dieser Frage heraus, hilf mir mal zu verstehen, was KI mir jetzt für Probleme löst. Und ich meine, du bist ja jetzt der Oberprofi mit dem Podcast. Ich glaube, diese Frage nach welches Problem löst es denn, ist selbst für uns manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, oder? Weil es einfach so viel gibt. Also von, wie du mir vorhin erzählt hast, der Podcast wird mithilfe von KI unterstützt, mitgeschnitten, miteditiert, bis hin zu, okay, ich kann vielleicht auch größere Datenmengen, größere Excel-Tabellen mit überarbeiten, einsehen, bearbeiten und so. Also das finde ich eigentlich das Spannende dran, dass diese Beziehung zwischen KI als Tool und KI als, was ist denn die Lösung, gar nicht so eindeutig ist.
Total. Also wir haben früher schon immer mit dem Fraunhofer-Institut über Human-Computer-Interaction geredet. Und da ging es vor allen Dingen darum, was passiert, wenn ich da klicke, und dann gibt es das Schneiderman-Mantra und so weiter. Und das Witzige ist, in diesem AI-Zeitalter stehen wir jetzt wieder vor dieser Sache. Aber nicht mehr das, was wir auf dem Bildschirm sehen, sondern generell, wie wir mit der Maschine agieren, damit es Probleme für uns löst. Ne? Jeder kennt das vielleicht zu Hause, wie schnell man enttäuscht ist und wie begeistert man war, wenn man eine Alexa zu Hause hat. Heutzutage, also früher sagt man sich, cool, Wetter, Timer, Radio an, aus, etc. Heute fragt dann meine Tochter, die ist großer Ludwig von Beethoven-Fan, fragt nicht warum, wir sind hier keine intellektuellen Familie, bei mir läuft Whitney Houston zu Hause, aber dann fragt sie, wie alt das ist, und dann, ich habe dich nicht verstanden. Und dann siehst du halt mal so dieses, ja, wir haben ja einen AI-Bot, der mit uns redet, zu Hause stehen, und der funktioniert dann nicht, und dann ist die Ernüchterung sehr, 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 sehr groß. Ja. Und das merke ich halt sowohl im Privaten als auch bei den Firmen. Wenn du einfach nur was hinstellst, ohne ein Problem zu lösen, ja, dann hast du halt ein Riesenthema. Und ich kaufe dieses AI, krieg eine CD zugeschickt, tu es rein und sag, funktioniert. Ist echt die Vorstellung jetzt, sag mir mal, ich kenne das als Berater auch noch, sag mir mal, was soll ich jetzt mit dieser AI machen? Ja. Das heißt, die Leute müssen ja mit eurem Playbook eigentlich mal vor durchgehen und sagen, welche Probleme habe ich eigentlich und was wären Archetypen, Schritt 1, wie so eine Pyramide, wo ich das oben reinkippe und guck dann, hey, was kann ich davon nutzen, ne?
Genau. Und da, das beobachte ich auch. Du hast halt viele, also ich denke sehr viel in Konzernkontexten, ne, die jetzt vielleicht größere Abteilungen haben, Funktionen. Und dann kommt die Konzern-IT ganz oft, ne, oder halt, wenn sie haben so eine eigene Data Intelligence-Truppe und sagt, okay, super, good news, wir haben jetzt Copilot für alle. So, dann wird es ausgerollt und mittlerweile ist es ja so. Aber jetzt hast du die Mitarbeitenden, die auf einmal vor sich so ein Chat-Interface haben, ein leeres Textfeld. Und dann ist so, ja, okay, Mitarbeiter, mach mal. So, du kannst ja jetzt 5% schneller arbeiten, nutzt das einfach, um deine Aufgaben zu erfüllen. So, das heißt, du hast auf der einen Seite dieses Tool wie die Alexa, ne, die hoffentlich irgendwie alles kann, aber man muss eigentlich wissen, dass sie eigentlich vor allem gut in Wetter ist und Radio an- und ausmachen. Ja. Aber was sie dann vielleicht auch nicht kann oder was heute vielleicht noch nicht geht, aber vielleicht ja auch morgen dann auf einmal geht, das ist ja auch das Spannende. Aber auf jeden Fall, dieser erste Archetyp, dieses Copilot für alle, da ist es extrem wichtig, aus meiner Sicht, Schulungsangebote zu bieten. Es ist extrem wichtig, aber auch, ja, so unterstützendes Material zu bieten. Also zum Beispiel, wir haben so ein Promptbook, weiß ich nicht, die Top 20 Prompts im Einkauf, wie ich mit Copilot schon mal irgendwie gewisse Aufgaben erledigt kriege. Ist total gefragt bei uns sowas, weil natürlich alle sich fragen, was geht denn gut? Im Alexa-Podor zu bleiben ist, was ist denn das Wetter und der Wecker für die KI-Tools der heutigen Zeit, ne?
Eben, und da muss man natürlich auch sagen, das ist immer eine Frage, wie ich drauf gucke. Ich erinnere mich auch teilweise noch, wir haben damals so das iPhone eingeführt und haben die Leute gesagt, werden wir niemals machen im Business, dass wir Sicherheitsgeschichten werden wir nicht machen, wir werden unser BlackBerry behalten, wir brauchen ja Tasten, wir sind hier professionell unterwegs und wir wissen alle, wie der Siegeszug war. Worauf ich hinaus möchte ist, wir hatten halt im Privaten schon immer gefühlt die bessere Technik. Ich finde, es ist das, also man hatte zu Hause die bessere Technik als das, was seinem Arbeitgeber eingestellt hat. Selbst wir als IT-Consultants hatten teilweise bessere Zugänge, weil wir uns natürlich an Prozesse, Richtlinien und so weiter, oder da gewöhnt man sich schnell dran. Das finde ich wiederum besonders bei diesen AI-Chatbots momentan, dass die so schnell doch Einzug in die Firmen gefunden haben, um was Positives zu sagen, dass man da von einem gleichen Level sprechen kann oder dass Leute diese Art der Technologie dann auch erst in ihren Firmen kennenlernen. Deswegen auch wenn du nicht den größten Impact erstmal hebst, du bist endlich mal seit Jahren, wo man immer hinter dem Privaten hinterher war, auf gleicher Höhe. So, da musste schon jemand sein und sagt, ich habe mir einen Mac Mini gekauft, mach meine Agents mit Open Claw. Den musst du erstmal finden. Das heißt, ich finde da mal ein Kompliment, dass jetzt in diesem Zeitalter schnell genug erkannt wird und nicht das Handy privat besser ist als das Handy, das ich bei der Arbeit habe. Finde ich sehr spannend, dass wir das jetzt langsam hinkriegen als Unternehmen.
Ja, und ich bin ja jetzt in so einer Rolle, wo viele Kolleginnen und Kollegen auf mich zukommen, die halt ihre Open Claws zu Hause laufen lassen und die halt ihre Claude-Accounts einfach privat kaufen, weil man, ich sag mal, die 20, 30 Euro im Monat sind jetzt nicht die größte Hürde oder nicht wie das iPhone mit 1.000 Euro das mal war. Die kommen halt jetzt auf mich zu und sagen, pass auf, ich habe mit meinem Privatrechner und mit meinem Privataccount rausgefunden, dass zum Beispiel das Excel-Plugin mit Claude extrem gut funktioniert. Lass uns doch mal überlegen, wie können wir das Ganze jetzt auch im beruflichen Kontext sicher einsetzen oder halt zumindest unter gewissen Bedingungen einsetzen. Und ich finde diese Bottom-up-Bewegung super spannend, dass halt die Power-User, die Leute, die jetzt wirklich privat auch sich damit auseinandersetzen, können halt jetzt auf ihren Arbeitgeber oder jetzt in der Beratung auf mich zukommen und sagen, ich habe da was rausgefunden, wie können wir das umsetzen? Weil technisch ist es mit einem Klick bestellbar, ne? Du kannst halt mit einem Klick den Account freischalten, dann machst du noch zwei Häkchen, was die Datenschutzthemen angeht und schon hast du auf einmal ein ganz neues Level irgendwo erreicht.
Da sind wir ja bei diesem zweiten Archetyp. Wir gehen eigentlich jetzt fließen quasi die Diskussion gerade runter, ne? Mhm. Also im Sinne von, ja, da bist du halt schon bei diesem Thema Agents, also Dinge, die deine Arbeit erleichtern, ersetzen. Also ich glaube, dieses Weichgespülte, was wir vor einem Jahr noch immer hatten, ja, nee, das wird keine Arbeitsplätze kosten, ne? Und nach dem Motto, die Leute werden nur erleichtert. Ich glaube, dass das sehr wohl Arbeitsplätze kosten wird oder zumindest massiv verändern wird und dass das auch eine Realität ist. Die hat man vor einem Jahr doch zusammengezuckt. Mittlerweile hat sich jeder dran gewöhnt. Wer sich nicht mit AI beschäftigen möchte, wird ein Problem kriegen, wenn er in Konzernen, wenn er im Büro, wenn er mit dem Computer arbeitet. Das ist klar. Und diese Agents sind ja dann die Frage, bin ich eher der Direktor vieler Agents, wo viele meiner Aufgaben parallel quasi gemacht werden. Und ich finde, da wird es interessant, weil da sind wir bei so einer typischen Diskussion. Lasse ich die Leute das im Self-Service machen oder muss ich das irgendwie in Governance machen? Weil wenn ich ein alter IT-Hase bin, die ich sehr respektiere und sehr mag und schon immer gemocht habe, die werden jetzt alle schreien und sagen, ey, wenn wir das machen, Sodom und Gomorra, wenn jetzt jeder seine Agents baut und wir gar nicht mehr wissen, was ist, wenn ein Mitarbeiter rausgeht? Was ist, wenn hier Angriffe von außen kommen und so weiter? Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Wie siehst du Stufe 2? Also ich glaube, Stufe 1, hier hast dein Modell, ne? Ihr habt ja bei H&Z auch eins, da kann der Kunde es ja implementieren und dann habe ich nicht sicher und das kriege ich alle hin. Da so ein bisschen chattig unterwegs sein. Funktioniert. Ja. Agents, wie ist da deine Meinung? Was für Kundenerfahrung machst du da?
Ich erlebe da beides. Also ich bin gerade auch Interims-Head of AI bei einem Konzern und gleichzeitig ja Head of AI in unseren Beratungen bei H&Z. Und wir haben genau diese beiden Wege beschreiben wir. Bei H&Z ist es so, wir haben unsere Lizzie, das ist im Prinzip ein Azure-Stack, wo wir eigene Agenten-Tools haben. Und da habe ich von Anfang an gesagt, ich will, dass unsere Beratenden sich selber Agenten erstellen können. Möglichst einfach, no code, einfach zusammenklicken und ich für meine Beratungsarbeit kann das machen. Und kaum war das draußen, kamen natürlich schon die ersten Kollegen auf mich zu und meinten, oh, wir brauchen da irgendwie eine Sortierung, wir brauchen eine Governance dafür, wir müssen Freigaben machen, wir müssen die besten Agents irgendwie markieren und so weiter. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, die Agents, die man sich selber erstellt hat, sind die allerbesten Agents. Das, was du selber genau weißt, wie es funktioniert und für welchen Zweck es eingesetzt wird und welche Aufgabe damit wie erfüllt werden kann, das funktioniert am allerbesten. Deswegen promote ich auch, dass jeder lernen sollte, einen Agenten zu erstellen, mit welchen Tools auch immer man da draußen hat. Also man kann das mit den Custom GPTs in ChatGPT machen, man kann das mit den Copilot Agents machen. Ich glaube, da bietet jedes Tool irgendeine Art von Möglichkeiten. Oder mal einen Skill in Claude aufbauen, auch spannend. So. Das ist der Weg. Jetzt kommen wir zum Konzern. Im Konzern ist es natürlich viel restriktiver. Da hast du auf einmal genau diese Rufe nach Governance. Du hast da eine große Entschleunigung durch Freigaben, durch Prozesse und so. Hat auch Vorteile. Natürlich sind die Agents dann viel geschliffener, viel durchdachter, weil natürlich so viele Personen daran mitgewirkt haben. Aber man merkt natürlich diese extreme Entschleunigung, was den Fortschritt angeht, was auch die KI-Unterstützung für spezifische Aufgaben angeht. Und ich will gar nicht sagen, was jetzt der bessere Weg ist, weil natürlich im Konzern das seine Berechtigung hat, warum nicht jetzt jeder einfach sich für jede kleinste Aufgabe irgendwie einen Agent erstellt und da beliebig natürlich auch im Zweifel Kosten erzeugt für Racks und so weiter. Trotzdem bin ich nach wie vor der Überzeugung, wenn man die Möglichkeit hat, seine Mitarbeitenden die Möglichkeiten geben kann, Agents zu erstellen, dann sollte man das unbedingt tun und nicht zu sehr einschränken. Weil am Ende wollen wir doch, ich meine, wir bauen ja auch unsere Excel-Tabellen selber, oder? Also es gibt ja auch nicht die zentrale Abteilung, die dir irgendwie dein Excel-Tool baut, sondern die Excel, die ich mir selber gebaut habe, verstehe ich am besten. Und genauso ist es, finde ich, auch mit Agents. Wie siehst du das? Wie hast du da Erfahrung gemacht?
Du hast den Punkt ja gebracht, ne? Du hast den Punkt ja gebracht und gesagt, wenn du siehst, der Siegeszug der Excel in einer Data-Driven Company, so, muss ich ja sehen, wenn ich jetzt, das wäre wieder etwas versuchen zu zentralisieren, was mir wahrscheinlich nicht gelingt. Also es ist ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Also das ist so die Sache. Ich glaube, diese Realität muss man sich also gewahr werden. Und das Zweite ist, glaube ich, was jetzt bei diesen Agents und der Qualität der Agents definitiv das Entscheidende ist, was gebe ich rein? Also ein Beispiel, ich habe ja in meinem Leben mittlerweile bisher 4 Bücher ohne KI geschrieben und das 5. habe ich jetzt mit KI geschrieben. Und ich habe gemerkt, wenn ich dem jetzt sage, schreib mir ein Buch, funktioniert überhaupt nicht. So, dann mache ich mein Custom ChatGPT, dann mache ich, kann ich Skills und so weiter. Mhm. Wenn ich dem aber hier meine Podcasts gebe, wenn ich dem meinen Schreibstil gebe, wenn ich dem meine Kreativität gebe, wenn ich dem Input gebe, wenn ich das knete, schleife und bereit bin, diesen Agent immer weiter zu bauen, dass er mir dann tatsächlich hilft, ist plötzlich das, wo ich früher eingreifen musste, 80%, weil es beliebig war, hat sich gedreht, ich muss noch 20% im Bücher schreiben. Okay. Ja. Dieses hätte ja nie jemand für mich bauen können. Das heißt, es kann ja niemand für mich bauen, hier ist der Agent Andreas, so schreibst du deine Bücher und dann kannst du das nächste Buch, das heißt das Vertrauensmarketing, kannst du für IT und Beratung, kannst du das jetzt rausbringen. Das ist ja nur über die jahrelange Erfahrung und drin. Das heißt, du brauchst ja das Domänenwissen des Mitarbeiters. Das wäre dasselbe, was du gesagt hast, mit der Excel. Ja. Die eigene Excel ist immer die beste. So, genau. Dass es dann trotzdem verständlich werden muss, da kann aber die KI ja wieder helfen. Nach dem Motto, was glaubst du, war die Aussage der Excel, ging ja viel besser, als wenn heute ein Mensch daneben steht und sagt, ja, nee, da musst du nochmal auf Tabellenblatt 3 gucken. Das würde eine KI, das kann wiederum ganz gut. Ja. Also vermuten, was gemeint war. Ja.
Beispiel aus dem Konzernalltag. Wir haben einen Agent gebaut, der macht Angebotsvergleiche. Also stell dir vor, du bist im Einkäufer und möchtest einen Service einkaufen, IT-Dienstleister oder sowas, dann kriegst du ja diese bunten PDFs, ne? Hunderte Seiten, wo halt zufälligerweise auf Seite 78 irgendwie die Preise stehen, aber auf Seite 43 der Inhalt der Angebote. Jetzt haben wir diesen Agent erstellt, klappt auch wunderbar, wird wahnsinnig viel eingesetzt. Ein paar Tage später kommt aber der angrenzende IT-Bereich, die halt andere Art von IT-Services einkaufen. Und die merken auf einmal, ja Moment, wir kaufen aber in andere Art ein. Also das heißt, wir kaufen Services oder möchten die separat bepreist haben. Das heißt, haben eine ganz andere Art von Output, die wir da irgendwie haben möchten. Das heißt, der Agent, der halt so gut bei der Abteilung A funktioniert, funktioniert dann auf einmal gar nicht mehr gut bei Abteilung B. So, und vielleicht, wenn ich da nochmal kurz ausholen darf. Wir haben eine Studie gemacht bei H&Z, um genau das zu untersuchen. Weil wir wollten wissen, wie viel mehr Produktivität oder wie viel mehr Effizienz, haben wir das, glaube ich, anfangs gesagt, kriegt man denn eigentlich aus so einem Agenten versus so einem General-Purpose-Chat. So, und wir haben da über 40 Beratern im Prinzip eine Challenge gegeben, Kontrollgruppe sogar ohne KI, und haben rausgefunden, natürlich, wenn du KI einsetzt, um so typische Beratungsaufgaben zu machen, bist du auf einmal 40% schneller.
40. Easy.
40% schneller. Bei sogar deutlich höherer Qualität. Also händische Qualität war so ein Score von 3,5 von 10 Punkten. Wenn du KI einsetzt, ist der Qualitätsscore doppelt so hoch, also ungefähr bei 6 bis 7. Aber das Interessante war jetzt, was passiert jetzt, wenn du Agenten einsetzt? Wenn du Agenten einsetzt, bist du auf einmal nicht mehr schneller, sondern die Agenten, die wir ja extra erstellt haben zur Erarbeitung dieser Aufgaben, haben dafür gesorgt, dass die Person langsamer in der Umsetzung war oder langsamer zu den Ergebnissen gekommen sind. Hintergrund ist, dass die natürlich zum einen nicht genau, also diesen Agenten nicht selber erstellt haben, nicht genau wussten, was kommt denn da raus. Die haben dann am Ende alles nochmal genauer kontrolliert, also die waren einfach in Summe langsamer. Aber sie waren qualitativ nochmal besser, weil natürlich die Agenten genau den System Prompt hatten, der dazu geführt hatte, dass das Ergebnis natürlich sehr, sehr passend war zur Aufgabenstellung. Also, um das nochmal zusammenzufassen, Agenten machen einen jetzt nicht zwingend schneller, außer man hat die Agenten für sich selber erstellt oder weiß ganz genau, wofür sie sind. Aber sie erzeugen halt nochmal eine viel, viel höhere Konsistenz der Qualität, die daraus kommt.
Ja, es macht ja auch Sinn, ist aber erstmal nicht erwartbar gewesen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, wenn du mir das jetzt vorher gefragt hättest, hätte ich das Ergebnis jetzt nicht erwartet. Ich hätte gesagt, wir werden schneller. Ich hätte jetzt gesagt, die Qualität nimmt nicht zu. Das ist ja so, im Allgemeinen reden wir immer darüber, AI-Slop, so am Ende des Tages. Hier machst du ja gerade mal einen Case auf, wo die AI sehr gut funktioniert, weil sie an klaren Parametern stärker ist als der Mensch, bessere Patterns findet, besser das macht und so weiter. Und Angebote folgen ja gewissen Regeln. Also ich glaube, wir schicken alle in Deutschland ziemlich ähnliche Angebote raus oder auch Anforderungen an Angebote, was natürlich auch kreative Projekte teilweise schwierig macht. Aber da würde die KI ja auch eher sagen, hey, da hast du hier einen Ausreißer, vielleicht guckst du dir den mal an, der müsste anders sein, der sowieso, und das macht total Sinn. Das heißt ja, das kann ich aber ja auch im Recruiting auf Bewerber, das kann ich ja genauso auf andere Disziplinen im Vertrieb, im Sales genauso anwenden. Das ist ja jetzt nichts, was du von der Methodik gerade hast, was nur für den Einkauf wäre.
Absolut, absolut. Vor allem, wenn man mal in die Fachbereiche reinschaut, du hast ganz viele so, ich nenne es mal, händische Knowledge-Worker-Aufgaben. Also du bekommst irgendwie per E-Mail ein Dokument rein, musst es durchlesen, musst da Dinge extrahieren, dann transformierst du Dinge, schreibst nochmal an internen Kolleginnen und Kollegen, dann bereitest du nochmal anders auf, präsentierst es und schickst wieder in die E-Mail raus. Und ganz viele dieser Schritte sind auf die eine oder andere Weise immer wiederkehrend. Um vielleicht leite ich da mal über zu dem Workflow-Thema, du siehst natürlich da zum Beispiel bei dem Thema E-Mails mit einem PDF-Anhang kommen rein. So, jetzt hast du in manchen größeren Konzernen natürlich schon Automatismen, dass das Ganze direkt irgendwie in SAP eingepflegt wird oder ähnliches. Aber du siehst halt auch bei ganz, ganz vielen Abteilungen und Funktionen, dass einfach sehr viele Menschen, sehr viele E-Mails, die reinkommen, lesen, verarbeiten, wieder intern kommunizieren, dann geht ein Teams-Chat los, dann wird wieder was abgestimmt und dann wird wieder was rausgeschickt. So, und da hilft natürlich das Thema Workflows enorm, dass du sagst, ich kann gewisse Dinge auf immer gleiche Art und Weise verarbeiten. Wenn ich direkt mal ein konkretes Beispiel geben darf, wenn du Invoices, also Rechnungen oder irgendwelche Belege oder sowas per E-Mail reinbekommst, dann hast du in Konzernen ganz oft den Fall, dass die zum Beispiel eine PO-Nummer fehlt oder dass irgendeine Information nicht passend ist, dann ist vielleicht irgendwie die Rechnungsadresse falsch eingetippt oder sowas. Solche E-Mails kannst du heute mit Workflows super einfach abfangen und direkt zum Absender zurückschicken mit dem Hinweis, hey, pass auf, die Rechnungsadresse stimmt nicht oder die PO-Nummer fehlt oder das ist nicht unterschrieben und wir brauchen es unterschrieben und gestempelt. Also solche Dinge merke ich enorm, wo Workflows helfen können, so Alltagsaufgaben zu erledigen.
Ja, also ich weiß noch, es fing alles an mit dem, der Versicherungsfall unter 100 Euro wird nicht mehr bearbeitet. Mach einfach ein Foto am Unfallort, wird einfach erstattet, geht easy durch, kriegen wir. Das war immer so die Geschichte, die damals erzählt wurde. Als AI wird alles revolutionieren, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Aber da sieht man mal, das ist da, das funktioniert. Ja. Also ich brauche eben ja jetzt nicht mehr, hat das jemand, kann jemand nochmal den Kunden anschreiben? Es geht automatisiert halt alles raus. Nur die Frage ist immer, wo hängt da die Aufgabe? Ich habe hier neulich auch mit dem Björn M. Staus von Board habe ich hier geredet und der hat ja ein Planungstool und möchte das ja auch gerne verkaufen. Von wem ist es jetzt die Aufgabe? Ist es jetzt zum Beispiel die Aufgabe vom Board zu sagen, hey, wir implementieren sowas, jetzt sind die Planungstool, aber bleiben wir jetzt mal bei etwas, wir implementieren das, es fragt automatisch den Workflow ab und geht einmal durch, prüft das alles, stößt den Workflow an und ich mache dir das als Produkthersteller. So, oder bei der SAP kann man es genauso sehen, ne, mit der Business Data Cloud und so. Oder sind wir eher auf der anderen Seite? Nee, ja, alle, der Prozess muss jetzt customized werden. Also weißt du, dieses Spannungsverhältnis, wo setze ich das Workflow an? Und jetzt sind wir doch wie so bei so einer Make-or-Buy-Decision, die wir hier schon seit in dem IT-Zeit also immer fahren. Wo siehst du es gerade? Was machen wir gerade? Wo sind wir gerade?
Naja, die Unternehmen oder die Teams, die besonders reif sind, die haben verstanden, dass die selber die Kompetenz brauchen. Und die haben verstanden, dass wenn ich alle diese Dinge einkaufe, also für jeden Workflow mir ein Tool suche, dass ich da natürlich wahnsinnig viel Budget extern ausgeben werde. Versus, ich hole mir vielleicht eine Person und mittlerweile die von der Uni kommen, sind extrem fit in NNN und in den Freunden von NNN, die bauen dir so ein Ding halt in Stunden auf. Und dann hast du es auf einmal mehr oder weniger kostenlos laufen bei dir. Du musst natürlich immer bedenken, du musst das Ganze auch mal warten und anpassen können und so weiter. Aber ich habe das jetzt in einer Abteilung beobachtet. Da hatte die Abteilung Assistenz, also sozusagen Personalkapazität für Assistenten. Das heißt, zwei Assistenzrollen sind sozusagen in dieser Personalplanung vorgesehen. Als eine dieser Assistentinnen ausgeschieden ist, haben die sich überlegt, ja, lass doch eine Assistenz holen, aber eine KI-Assistenz. Ja. Also im Prinzip sich überlegt, ich brauche niemanden mehr, der mir dabei hilft, Termine einzustellen und irgendwie zu organisieren, sondern ich brauche jemanden, der mir die internen Prozesse organisiert und interne Dinge unterstützt. Das heißt, diese Person macht jetzt im Prinzip programmiert hier und da mal ein Python-Skript und baut mal einen NNN-Flow und hilft dabei, die Custom-GPTs und solche Dinge aufzubauen. Und das ist natürlich viel, viel wertvoller, als wenn jetzt dem Abteilungsleiter irgendwie die Termine organisiert werden. Und das heißt, wenn möglich und wenn die Reife da ist, würde ich immer dazu tendieren zu sagen, eine NNN, aber zum Beispiel auch ein Power Automate. Ne? Power Automate mit einem KI-Hub ist wahnsinnig mächtig und total unterschätzt, was damit möglich ist. Also kann ich nur empfehlen, das zu versuchen, selber umzusetzen.
Ja, also ich glaube auch, wenn du eine absolute Microsoft-Strategie hast, beispielsweise, und sagst, du bist jetzt eher auf Copilot, du läufst da mit der Azure rum und du findest Power BI toll und Word nutzen wir ewig hier seit 100 Jahren, warum dann jetzt nicht auch länger warten und sagen, hey, diese Power Automate-Geschichten, das werden die auch nach und nach kriegen. Wenn du jetzt, sag ich mal, jetzt bist du so Snox mit dem Cliche beispielsweise und verkaufst jetzt hier völlig E-Commerce und gehst voll nach vorne, NNN. Zapier etc. Setze auf diese Tools, schnell umsetzen. Hauptsache, wir sind die Ersten am Markt und verkaufen noch mehr Socken. So, also ich glaube, da muss so jedes auch unternehmenskulturmäßig muss man das dann wieder abstimmen. Aber was ist jetzt nochmal, jetzt haben wir richtig gezählt, drei Archetypen, die wir jetzt einfach mal hier so definiert haben. Was ist der vierte? Was ist das? Und jetzt, also es ist ja keine Steigerung, ne? Wir werten hier ja nicht. Wir sagen ja nicht nach dem Motto, du musst vier machen oder vier erreichen, sondern Du kannst mit allem etwas machen. Aber ich sag mal, Phase 1 mit so ein bisschen Chat, ey, das müsst ihr heutzutage bieten, sonst seid ihr nicht mehr konkurrenzfähig.
Sonst laufen dir die Mitarbeiter davon. Ich habe jetzt tatsächlich heute Morgen mit einem Kunden ein Gespräch gehabt, der meinte, der hat mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die kündigen bald, weil sie nicht mehr bereit sind, ohne KI ihre Arbeit zu erfüllen. Ja. Weil sie meinen, das ist, da gehe ich woanders hin, wo ich da meine KI-Tools habe. Also wirklich, es ist so weit, dass die Leute sagen, wenn du mir gar kein KI-Tool bietest oder gar nicht die Infrastruktur, das ist so, als wenn du heutzutage Leuten sagst, okay, du kriegst keinen Laptop und kein Arbeitshandy mehr.
Kein Handy, genau, ja.
Ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. So, aber diese Archetypen, was für mich da schon eine Steigerung ist, ist der Grad der Integration beziehungsweise der Grad der Komplexität auch. Also während jetzt vielleicht ein Copilot-Standard-Chat recht wenig integriert ist, hast du natürlich dann mit Agenten oder mit Workflows deutlich mehr Möglichkeiten, Daten, Dokumente zu integrieren, eigenes Wissen zu integrieren. Und diese vierte Stufe ist für mich da sozusagen das Maximum der Integration im Sinne von, ja, ich baue mir ein Werkzeug oder ein Tool, was vielleicht dediziert mir dabei hilft, mit meinen Daten umzugehen. Also was sich zum Beispiel anknüpft an meinen ERP oder an meine internen Dokumentenstrukturen und dann gewisse Dinge automatisch tut. Wiederum da, wir haben es ja gerade schon besprochen, Make-or-Buy-Gedanke ist, du hast natürlich jetzt jeden Tool-Anbieter, der irgendwie nicht komplett verpennt hat, sagt jetzt, KI ist bei mir im Tool mit drin. Und jedes Tool heißt jetzt auch einmal, die Domain heißt auch einmal .ai. Und du hast da natürlich die typischen, also wiederum, ich bin gerade relativ viel im Einkauf unterwegs, da hast du ein Leo, da hast du ein Procure AI, da hast du ein Delvo und viele weitere Tools, die versprechen, KI-nativ sich mit deinen Systemen zu verknüpfen und im Prinzip den Nutzer eine Art von KI-native Interface zu bieten. Das heißt, ich kann auf einmal mit meinen Standard-Tools chatten, mit dem ERP leichter umgehen und solche Dinge. Und wenn ich da noch kurz eine Sache ergänzen darf, was ich aber auch sehe, ist gerade diese Vibe-Coding-Idee, dass die auch in den Konzernen oder in den Teams Einfluss hält, mit der Idee zu sagen, warum programmiere ich mir nicht so ein Tool auf einmal selber? Also warum muss ich denn sowas einkaufen, wenn ich doch mit zwei, drei cleveren Prompts mir da selber ein Interface schnell mal ein React-Interface bauen kann und vielleicht sogar auch eine API im Hintergrund mit anschließen kann. Also auch eine ganz spannende Bewegung, aber da gerne auch nochmal die Frage an dich zurück. KI und Integration oder höchster Grad der Integration. Was siehst du da für Bewegungen? Wo sind wir da gerade?
Ja, ich glaube, momentan sind wir an diesem klassischen Feld, wo diese Schere so extrem aufgeht. Du sprichst gerade, und wir haben, glaube ich, die Schere nicht mehr zwischen Jung und Alt, die immer irgendwie gegeneinander ausgespielt wurde, sondern wir haben die Schere zwischen denjenigen, wer hat das Domainwissen und kann jetzt sofort mit der KI adaptieren, versus die Leute, die einfach keine Bereitschaft haben oder halt vielleicht auch ein bisschen Pech haben und kein Feld haben, wo es so krass hilft am Ende des Tages. Ja. Und ich glaube, wo wir momentan stehen, ist, dass wir uns alle wegentwickeln von einem typischen Macher und Macherin hin zu einer Direktorin, Direktor. Also bedeutet, wir sind diejenigen, die ganz viele Sachen, und wer am besten dirigieren kann und wer es machen kann, der wird es tun. Und ich glaube, dass jeder, wir hatten es heute so ein bisschen diese Self-Direction, dass ich selber in der Lage bin zu dirigieren. Das wird der Asset sein. Und dann oben, die Leute, die oben sitzen, werden jetzt nicht mehr selber, glaube ich, für die Technologie sorgen, sondern nur noch Leute hören, die mit der Technologie kommen. Und ich glaube, da haben wir gerade den Shift, dass Köpfe eingekauft werden, die etwas können, die etwas machen, die etwas tun. Und ich glaube, wenn du mich jetzt ganz global fragst, das Alter der Selbstständigkeit, der Berater, der ich löse dir das Problem in diesem Zeitraum für eine Zeit lang. Du hast schon gesagt, du bist jetzt gerade Interim. Ich glaube, das werden wir sehen. Das werden wir bei Unternehmen sehen. Und wir werden nochmal ein ganz anderes Rollenverständnis sehen. Und Hierarchien werden brechen, weil sie nicht mehr so langfristig aufgebaut werden können und nicht mehr als Gott gegeben, sondern du weißt nicht mehr, wer morgen dein Kollege ist und es fühlt sich normal an. So, das wäre meine Sache. Aber Tilman, hör mal zu, wir haben jetzt ein bisschen über Produktivität und Archetypen gesprochen. Wir haben aber null über Implementierung gesprochen. Wir haben null darüber gesprochen, wie mache ich das jetzt als Unternehmen, Schritt für Schritt. Nächste Folge, Teil 2, kündige ich jetzt schon mal an. Gehen wir nochmal rein. Wie machst du als Unternehmen das jetzt Schritt für Schritt? Wie viel gibst du aus? Wen brauchst du? Was machst du? Make or buy? Wir haben es heute kurz angeschnitten. Und ihr könnt ja schon mal reinluschern, dann wird ihr das wissen. Unten habt ihr den Link. Das ist das AI Productivity Playbook, dass ich das jetzt fehlerfrei ausgesprochen habe. Bin ich sehr stolz drauf. Ladet es euch runter. Guckt euch es an. Ist komplett kostenlos. Und wie das hier gute alte Tradition ist in diesem Podcast, Tilman. Du darfst jetzt alles sagen, was du möchtest. Du darfst hemmungslos Werbung machen. Du darfst übers Wetter reden. Du darfst eine Botschaft an die Welt setzen. Du darfst was sozialkritisch sagen. Es ist völlig egal. Also du hast jetzt quasi hier die letzten Worte. In Teil 2 hast du das wieder, aber teilst dir ein, das ist jetzt deine Chance, in einem Podcast was zu sagen, was du schon immer sagen wolltest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ich sag Tschüss und die letzten Worte gehören an der Stelle Tilman.
Spannend. Also wir sehen ja, dass KI-Agenten auf einmal sehr zuverlässig werden, dass die Ergebnisse viel höhere Konstanz haben. Wir merken, dass extrem schnell Ergebnisse erzeugt werden können. Und den Gedanken, den ich gerne mitgeben möchte, ist, sind das nicht genau die Qualitätskriterien, die wir eigentlich an Knowledge Worker angesetzt haben, um deren Karriere und Fortschritt zu bewerten? Also Knowledge Worker, denen werden auf einmal die Qualitäten entzogen. Maybe, maybe not.
Ciao.